Hallo und herzlich willkommen hier beim Ballerflüsterer Podcast. Es haben schon einige von euch wieder angefragt, was denn ist mit dem Tourtagebuch. Und ja, wir machen damit heute weiter. Es hat sich ein bisschen verschoben. Das ist dem geschuldet, dass ja am 1. Mai die Webseite online gegangen ist. Und dazu hatte ich euch ja separaten Podcast gemacht. Wieso, weshalb, warum jetzt dieser Weg erfolgt ist und so weiter und so fort. Habt ihr auch wieder relativ viel persönliche Nachrichten bekommen. Erstmal vielen Dank wieder dafür und möchte mal ganz kurz nochmal auf zwei Sachen eingehen, weil mir zum Beispiel auch Leute geschrieben haben, du bist dann damit vor Ort oder wie soll das laufen und ganz viel Bullshit-Vibes wegen, dass das so viel in zum Beispiel Fitness-Influencer machen und so dieses Coaching. Und da will ich vielleicht nochmal zwei Sätze dazu erzählen, weil es vielleicht dann bei dem Podcast nicht richtig rübergekommen ist. Und das allererste ist, es ist kein Fernguiding. Also das heißt, ich sage nicht den Leuten, du nimmst jetzt eine Route und machst das und legst sie da auf 2,58 Meter ab, sondern es geht darum, die Leute, die das lernen wollen, fit zu machen an ihren Gewässern. So, und deswegen gibt es ja auch eine Vorauswahl überhaupt an potenziellen Kunden. Deswegen ist das ja alles heutzutage digital. Da kann jeder sich eintragen. Das ist vollkommen kostenlos. Kann seine Gewässer eintragen, seine Erfahrung und so weiter und so fort. Was für ihn natürlich wichtig ist, das ist uns natürlich auch wichtig als Team da hinten dran. Und erst dann können wir überhaupt abschätzen, ob ich so jemanden helfen kann oder nicht. Denn wenn mir zum Beispiel jemand schreibt, er hat einen 1000 Hektar See, da ist die Bootsnutzung verboten und so weiter und ich habe mal gehört, da sollen große Fische drin sein, so jemanden brauche ich dort nicht fit zu machen, weil der das nie umsetzen kann, weil allein die Gesetzeslage da einen Riegel davor schiebt. So einfach kann das sein. Und deswegen ist das schon mal wichtig. Dann natürlich das Zweite, das hatte ich aber, glaube ich, im Podcast separat rausgearbeitet. Das ist kein Coaching für Leute, die jetzt unbedingt einen 250 oder was fangen wollen. Das ist auch nochmal hier detailliert klarzustellen, dass das wirklich die Grundlage bildet, um immer und überall dauerhaft erfolgreich zu sein. Und dann das Dritte, mit diesen Bullshit-Vibes, was ich gemeint hatte. Ich finde die Kritik gut. Die könnt ihr auch gerne öffentlich kommunizieren mit eurer Community, weil mich würde das ja selber immer interessieren, weil ja Coaching neben der Polizei eigentlich das Verpönteste ist, was wir in Deutschland haben. In vielen anderen Ländern sieht das ja anders aus. Und bei mir war das ja auch so. Auch das habe ich ja im Podcast beschrieben, warum. Hier ist es vielleicht in meinen Augen ein ganz großer Unterschied im Prinzip zu einer anderen Bubble, wo wir uns bewegen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel diese Coaching-Szene mir betrachte für Trading, dann ist es halt so, dass die Leute, die das anbieten, vom Coaching leben und nicht von ihrem Trading. Also die verkaufen sich reich als Bitcoin-Investoren, die da Millionen angeblich gemacht haben und wollen da jetzt der Welt was zurückgeben. Bei mir ist das ja komplett anders. Ich weiß, egal wo ich hinfahre, dass ich meinen Fisch fangen werde. Den fange ich. Das ist eine innere Überzeugung, die muss man natürlich auf der einen Seite lernen, aber die lernt man nur am Wasser, wenn man viel dort unterwegs ist, viel eingesteckt hat, das kommt ja noch dazu. Ich habe ja ganz viele wirklich schlechte Touren mit null Bissen und so, aber dennoch haben mich diese Zeiten extrem geprägt und da konnte ich viel auch mitnehmen und so weiter und so fort. Und das andere ist, ich mache das jetzt nicht, um im Prinzip Leuten irgendeinen Scheiß zu verkaufen, sondern das war eigentlich der ganze Kern daran, dass mir beim Guiding über Jahre hinweg aufgefallen ist, dass es nicht um ein Lernen geht, sondern nur noch um Fische zu fangen, egal was du machst. Es geht nur noch darum, den größten Fisch zu fangen, damit ich mich mit diesem Fisch profilieren kann. Wie der dann da zustande kam, ist vollkommen wurscht. Und das hat mich innerlich ausgesaugt. Das ist eigentlich das, was wirklich das jetzt nochmal beschleunigt hat, so ein bisschen wie ein Brandbeschleuniger in so einem, ja, Schwillherd, was da die ganze Zeit schon in mir so gelodert hat. Und das ist, wie gesagt, meine ganze Philosophie daran. Ich möchte die Leute, die das wirklich wissen, und da haben sich jetzt schon ein paar angemeldet, erstmal vielen Dank dafür, wirklich Leute, die mir dann geschrieben haben, sie haben 10, 15 Jahre Erfahrung zum Beispiel am Po und kriegen es aber nicht hin, dauerhaft dort einen Fisch zu fangen. So, und das ist dieser Unterschied zum Beispiel zum Trading-Coaching. Ich lebe nicht von meinen Coaching-Kunden. Oder ich lerne nicht, natürlich lerne ich auch durch die, aber ich muss nicht durch die mein Business verkaufen. Das ist eigentlich dieser Riesenunterschied. Denn wie gesagt, ich weiß, dass ich meine Fische fange, ich brauche überall meine Anlaufzeit. Und das ist so das, was ich hier nochmal loswerden wollte, dass das in meinen Augen schon ein Riesenunterschied ist. Und ich wirklich auf die Leute Bock habe, wie eben, was ich beschrieben habe, die mir dann solche Nachrichten da schicken. Für die mache ich das, um die fit zu machen, damit sie die Zeit, die sie sich überhaupt freinehmen können, von ihrem Daily Business raus ans Wasser, besser nutzen zu können. Und dann stellt sich dieser Erfolg auch ein, weil man eben mit einem ganz anderen Hintergedanken da dran geht, nicht dieses Rumprobieren hat, sondern wirklich jemanden an seiner Seite. Und ich bin dann eben digital an der Seite, steht da nicht mit am Wasser. Aber ich analysiere mit den jeweiligen das Gewässer, die aktuellen Situationen, Bedingungen und dann legen wir gemeinsam eine Strategie fest, die er dann umsetzt. Und das ist dieser ganze Hintergedanke bei diesem Coaching-System. Wie gesagt, der Anfang war gut. Wie gesagt, wir hatten jetzt, glaube ich, 8 konkrete Anfragen. Anfang Mai, da bin ich erstmal zufrieden. Das läuft jetzt knapp eine Woche. Wir werden sehen, wohin da die Reise geht. Und dann noch die andere Seite dazu, weil ich da mich auch persönliche Fragen erreicht habe. Gibt's das Guiding dann noch? Ja, natürlich gibt's das noch, aber in abgespeckter Variante. Das heißt, primär gehen natürlich erstmal meine Stammkunden, die haben Vorrang. Die, die ich seit Jahren kenne, die regelmäßig sagen, hier pass auf, nächstes Jahr komm mal wieder, den und den Termin und dann halte ich das für die frei. Die wird es trotzdem geben, klar, aber neue Termine werden dann halt schon relativ schwer für mich, allein schon, weil ich halt eben viele Stammkunden habe und auf der anderen Seite auch mir diese Zeit ein Stück weit freihalten will für Videocontent, für YouTube da zu sammeln, aber eben auch selber wieder verschiedene Gewässer mehr befischen zu können, wie jetzt in den vergangenen Jahren. Das wollte ich nochmal hier im Eingang mit reinbringen. Falls ihr da Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr könnt das gerne an mich herantragen. Das freut mich immer, wenn ich solche Nachrichten bekomme, weil ich ja dadurch merke, dass sich die Leute Gedanken machen. Und ich finde es auch gut mit diesen Bullshit-Vibes. Ich will da niemanden auf die Füße treten. Ich finde es wirklich gut, wenn mir da Leute da sagen, die sehen das kritisch. Das finde ich gut, weil ich hier nochmal da ganz klar meinen Standpunkt mit euch teilen kann und will. Und das war mir wichtig, da nochmal drauf einzugehen, warum diese ganzen Punkte jetzt so entstanden sind, wie sie sind. Aber dadurch hat sich halt das aktuelle Tourtagebuch ein bisschen nach hinten verschoben, jetzt Anfang Mai. Und wir wollen doch mal reingehen zu den letzten 4 Wochen Italien. Und da fangen wir an am 28.03. Ich bin am 27. angereist und ich habe hier, falls das wieder ein bisschen knistern hört, das ist wieder mein Fangbuch, wo ich mir natürlich viele Sachen notiert habe. Und da will ich mit euch da mal durchgehen. Denn es war ja eine interessante Tour, also mit vielen, vielen, vielen verschiedenen Facetten. Und die möchte ich gerne mit euch teilen, denn da waren wirklich einige interessante Dinge dabei. Und das ist halt auch immer so ein Punkt. Ich habe das auch versucht, immer wieder in den anderen Podcast mit diesem neuen Guiding ein bisschen ja mit euch zu teilen. Und das ist mir, glaube ich, ein Stück weit auch gelungen, dass ich da wirklich viele verschiedene Leute erreicht habe, die sich dazu dann besser ein Bild machen konnten. Aber eben, das, glaube ich, muss ich immer wieder mal anbringen. Und zwar am 28.03. sind wir dann auf dem Fluss. Da hat man 12,3 Grad. Und es war noch nachts sehr kalt. Wir waren in dieser Vollmondphase drin. Und ich hatte in den ersten 18 Tagen auf dem Fluss, also bis zum 16.04., 33 Fische. Und das Erste, was daran vielleicht schon mal ganz interessant ist, ich habe dazu auch ein Reel gemacht auf Instagram und YouTube als Short. Da kamen 18 Fische davon auf die Unterwasserpose. Das fand ich relativ interessant, denn von diesen 18 Fischen kamen 14 Fische auf eine weiße 3 Gramm U-Pose. Und das ist immer, immer, immer wieder interessant, wie häufig sich dann was rauskristallisiert in den Kommentaren, wo Leute mit mir auf Deutsch gesagt diskutieren wollen. Ja, aber. Ja, ich denke, das hat nichts damit zu tun. Ich denke, das liegt am Spot. Natürlich versuche ich das immer so ein bisschen provokativ auch zu halten, um da erstmal eine Interaktion zu haben. Und das ist auch gut so, wenn sich die Community da austauscht. Aber hier habe ich nochmal wirklich einen wichtigen Impuls, den ich gerne mit euch teilen möchte. Ich antworte ja auf jeden, egal wer mir schreibt, da kriegt jeder eine Antwort. Und ich habe dahingehend auch 2-3 Mal reagiert, weil ich ja in verschiedenen anderen Podcasts schon Erfahrungen geteilt hatte mit euch mit Thema Farben. Und es ist immer wieder mein Problem, dass ich den Leuten sage, ich habe 53 Mal eine Unterwasserpose gesetzt in verschiedenen Farben. Das fängt an bei Schwarz, Weiß, Grün. Bin hochgegangen bis auf 7 Gramm. Das waren dann insgesamt 11 Tare mit der und der U-Pose und so weiter und so fort. Also das ist alles detailliert da. Und in diesen 18 Tagen, wie gesagt, kamen 33 Fische, davon 18 auf die Unterwasserpose. Davon kamen 4 vertikal, 8 Fische auf Topwater, 14 auf die weiße U-Pose und der Rest kam verteilt. Davon kamen dann noch 3 Fische auf Grün und einer auf Schwarz. Und ich möchte gerne in solchen Diskussionen anstoßen, dass ihr mit mir erstmal teilt, von was sprechen wir hier. Das ist auch das große Thema Katzenwelt. Ich habe das dann schon immer in den Kommentaren, immer höre ich das schon raus oder lese besser gesagt, dass mir dann einer sagt, ja, aber er glaubt nicht, dass es so ist. Ja, Glauben und Wissen sind zwei Paar Schuhe. Ich weiß es nicht. Das sage ich euch immer wieder. Ich weiß es nicht, ob es daran überhaupt liegt. Aber ganz wichtig und deswegen habe ich hier eine klare Grenze gezogen zu den nächsten Tagen, quasi von dem 16.04. an bis zum Ende meiner Tour am 25.04. So, und da kann ich überhaupt keine Resümee da mehr ziehen. Warum kann ich die da nicht ziehen? Weil ich dann nur noch mit Weiß und Grün angel. Und das ist immer wieder eigentlich mein Hintergedanke, den ich gern mit euch teilen möchte. Mir ist es vollkommen wurscht, warum das jetzt besser geht oder warum eben das eine nicht. Ich philosophiere mich darüber nicht tot. Fakt ist auf jeden Fall, ich denke, es wäre einfach nur bescheuert, wenn ich dann sage, wenn mir das auffällt, ah, ich glaube da dran nicht, das ist alles Käse, ich angle jetzt nur noch mit Schwarz. Das würde ich nicht machen und genau das würde ich euch auch nicht empfehlen. Und wenn wir eine Diskussion starten, wäre es für mich vom Vorteil, wenn ihr mir schreiben würdet, ich war letztes Jahr 33 Nächte draußen, ich habe 70 Ruten gesetzt, ich habe das, dann ist es für mich nachvollziehbar. Und das fehlt mir ganz häufig bei den meisten Kommentaren, die mich erreichen. Da kommt nie eine detaillierte Auswertung. Und ich mache mit euch die Auswertung nicht, um euch eine weiße U-Pose zu verkaufen. Das ist mir vollkommen wurscht. Ihr könnt rot kaufen, ihr könnt gelb kaufen. An das, was ihr glaubt, das will ich euch nicht vorschreiben. Das steht mir nicht zu. Ich teile mit euch ganz transparent meine Erfahrung. Und die finde ich selber ja so krass, sonst würde ich sie mit euch gar nicht teilen. Wenn es normal gewesen wäre, hätte ich gesagt, naja, das ist halt wie immer, es plätschert so vor sich hin, es geht alles ein bisschen und es gibt aber keinen richtigen Trend rauszufiltern. Und das war für mich ein Trend und deswegen habe ich ab dem 16.04. im Prinzip meine letzten 2 Guiding-Wochen im April nicht mehr mit schwarzen Unterwasserposen gefischt, weil ich rausgefunden habe für mich, dass die schlechter fangen wie die anderen. Und das will ich hier nochmal ganz klar mit euch kommunizieren. Da wird mir auch immer wieder das interessieren, wie ihr das seht. Und wie gesagt, versucht doch euch selber das mal wirklich zu notieren, damit man da auch mal eine Grundlage hat, auf welchen man überhaupt da diskutieren kann. An was ihr glaubt, ist mir vollkommen wurscht. Ich möchte wirklich nur nackte Zahlen haben, weil ich finde das immer wieder so interessant. Und da, ich hatte jetzt das ganz kurz schon mal angesprochen, das will ich mit euch auch nochmal teilen. Das große Thema Katzenwelse, das große Thema Forellen als Köderfische, Weißfische, wie auch immer. Und es war zum Beispiel wieder so, dass ich das auch in der Story so ganz kurz gepostet hat, dass das ja so vehement dann losging, gerade so ab dem 16.04., dass eigentlich jede Nacht eine Aktion kam. Das war die Zeit, wo das Wasser dann auf die 17-Grad-Marke ging. Also es ging dann rasant nach oben, weil ab dem 4.04. wurde es wirklich warm, also auch nachts. Teilweise hat man da vorher noch Rauchreif so drauf. Und dann hat man gemerkt, es wird jeden Tag mehr an Aktivitäten im Wasser. Das ist das eine, also dass man Karpfen springen hört, dass man Weißfische an der Oberfläche sieht und so weiter, aber eben halt auch die Katzenwelsaktion. Und da hatte ich eine Story gemacht, wieder ganz interessant, und habe das gepostet, dass das so nervig ist und brutal. Und dann schreibt mir einer, ja, mit Katzenwels kannst du das umgehen als Köder. Ja, super Einwand, und ja, das geht natürlich ein Stück weit, logisch. Die Handlang-Katzenwälzer am Grandiflume Po ist wirklich die Plage schlechthin geworden. Also egal auf welchem Spot, wenn die Wassertemperatur so ab die 14, 15 Grad in diesen Dreh nach oben geht, beziehungsweise darüber geht, werdet ihr Katzenwälze fangen. Meistens sind die so handlang, gibt es verschiedene Arten, gibt da ganz große, die dann eben auch auf die Forellen beißen und so weiter, beziehungsweise sehr oft diese nur tot beißen. Aber die sind überall allgegenwärtig, egal erstmal, wo ihr unterwegs seid. Und da hat mir dann einer geschrieben, dass das ja so ein super Köderfisch ist. Und dann schreibe ich, ah, das ist interessant. Was hast du damit gefangen? Und dann schreibt er mir ein 223. Dann schreibe ich, Petri, wie viele Fische? Ja, ein 223, Petri. Dann schreibe ich wieder, ja, wie oft hast du da Ruten gesetzt? Wie oft waren Katzenwälse draußen? Wie oft Forellen? Wie oft andere Köderfische? Wie oft warst du da am Wasser? Zu welchen Situationen? Zu welchen Bedingungen? Ja, ich habe einen 223 gefangen. Und da weiß ich auf Deutsch gesagt schon alles. Das bringt mir nichts, und das Schlimme ist, das bringt aber den, der diesen 223 gefangen hat, auch nichts. Und warum bringt denen das nichts? Weil das dieser Lucky Punch war. Und auch hier ist dasselbe Phänomen wie mit den Unterwasserposen. Ich weiß nicht warum. Ich habe ganz häufig sogar Waller im Hochwasser gefangen, gerade im Hochwasser, die Katzenwälse ausspucken. Also hochwürgen. Immer wieder ein interessanter Fakt. Habe ich mehr wie einen gehabt, aber bei normalen Wasserstandsbedingungen noch nie. Das ist schon mal das allererste, oder ganz selten. Also das ist wirklich in der Unterzahl. Bei Hochwasser ist anders, aber eben bei Normalwasserstandsbedingungen, die man nun mal über 90% der Phase übers Jahr gesehen haben, eigentlich kaum. Und dann, wie gesagt, ist bei mir ja immer, wie oft habe ich damit geangelt, wie oft waren zur selben Zeit welche Köder draußen, wie viele Bisse kamen in dieser Zeit, wie viel dann auf Katzenwels und so weiter. Und dadurch, dass das über Jahre, also das ist jetzt ein Prozess über mehr wie 10 Jahre so läuft, weiß ich, dass das ein schlechter Köder ist. Ich weiß es. Und auch hier wieder, das ist wie das Thema Farben. An was ihr dann glaubt, ist das eine. Probiert's aus, und vor allen Dingen probiert das in gemischten Sachen aus. Es bringt euch nichts, wenn ihr 6 Ruten mit Katzenwels setzt, kriegt einmal in der Woche einen Biss und sagt dann, der Gründer erzählt den größten Scheiß. Da habt ihr 0 Vergleich. 0. Setzt 6 Ruten, wenn ihr mit einem Kumpel unterwegs seid, dürft ihr diese fischen in Italien. Probiert das aus, testet euch daran. Und bei 6 Ruten würde ich dann zum Beispiel 4-2 fischen, also 4-mal Forelle, 2-mal Katzenwels. Und dann, wenn ich merke, die Forellen gehen, würde ich dann immer weniger machen und immer mehr Katzenwels raus. Wenn zum Beispiel auf die Rute 1 auf eine Forelle ein Biss kam und die Rute 2 ist ein Katzenwels, würde ich die Rute 2 auf Rute 1 legen und die Rute 1 würde ich dann auf Rute 2 legen. Allein das sind so Gedankenspiele. Und dann kann man sich wirklich das so von der Hand runterbrechen, liegt das jetzt am Köder, am Spot, wie auch immer. Und das ist immer das, was mir bei den meisten fehlt. Und unter anderem ist das auch einer der Gründe, dieses Coaching wirklich mit Leuten zu teilen, die darauf überhaupt Bock haben, das zu lernen und sich im Prinzip diese Zeit schenken wollen. Die von mir genau das dann an diese Hand kriegen. Wie gesagt, ich will da keinen umstimmen. Ihr könnt mir gerne da eure Erfahrungen mitteilen. Aber wie gesagt, mir geht's nicht ums Glaubenssätze. Das schreiben ja dann immer wieder Leute, dass das beworben werden muss, jetzt irgendeine Farbe, weil die sich schlecht verkauft. Das ist totaler Käse. Oder Hakenmodelle. Ich hatte jetzt zum Beispiel eine Sache, dass ich ja das nur mache, damit wir diese Haken verkaufen. Mir fällt dann teilweise gar nicht dazu ein, weil ich ja auch mit anderen Hakenmodellen gefischt habe, mehr wie einen Tag, und habe diese damals auch intensiv, ja, in der Form auch beworben. Also von daher, ich bewerbe das jetzt nicht, dass ich sage, ihr müsst diese kaufen, gar nicht. Ich teile mit euch meine Erfahrungen. Wenn ihr denkt, das bringt euch was und ihr könnt da euch ein bisschen Angelzeit effektiver nutzen am Wasser, dann ist euch damit geholfen und nicht mir. Und die Verkaufszeremonien für irgendwelche Scheiße, das habe ich noch nie gemacht. Übrigens dazu, das will ich gerne mit meiner Community teilen, weil ich das super interessant fand. Ja, vielleicht wie so ein Ritterschlag. Da bin ich immer, also wirklich, falls ihr da konkrete Sachen habt, da könnt ihr mir auch wieder gern schreiben. Ich habe das ja schon mehr wie einmal wirklich thematisiert, was man bewirbt, wie man es bewirbt. Ich habe da ja wirklich im April so reißerische Reels auch gemacht mit zwei großen Fischen auf der Plane und so weiter, um das so ein bisschen ja anzustacheln, auf Deutsch gesagt. Jetzt kommt ein ganz bekannter Hersteller für, ja, was sind das? Sind das Nahrungsergänzungsmittel? Fakt ist auf jeden Fall, es gibt viele prominente Angler, die diese aggressiv bewerben. So eine Firma, die viel negative Resonanz einstecken muss, wenn ich die auf Werbekampagnen im Social Media finde. Also ganz oft, dass es scheiße schmeckt, dass es zu teuer ist, keinen Nährwert hat, dass man nach 2 Stunden wieder Hunger hat und so weiter und so fort. Also viele von euch werden diese Firma vielleicht jetzt erahnen. Und die haben mich jetzt angeschrieben, dass sie meinen Content so toll finden und so weiter und so fort. Und sie schicken mir das jetzt zu. Und daraufhin habe ich denen gesagt, sie brauchen es mir nicht zuzuschicken, aus zweierlei Gründen. Das erste ist, ich kenne einen Teil dieser Produkte, was mir noch nie zugesagt hat. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich würde es mir selber nie kaufen. Das ist das Zweite für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das Dritte ist, ich werde es definitiv nie bewerben. Erstens mal hängt das mit meinen Angeln ja null zusammen. Zweitens mal weiß ich eben durch die positive Resonanz auf meinen Accounts, die ich nun mal mir über viele Jahre aufgebaut habe, wäre das ja eigentlich der größte Blödsinn, den ich machen könnte, jetzt für 100 € im Monat irgendeinen Dreck zu bewerben, den ich mir selber nie kaufen würde. Und da habe ich den jetzt abgesagt. Und da hat er mich zweimal nachgefragt, wie ich das jetzt meine. Und da habe ich denen das nochmal geschrieben, dass da die Community extrem negativ gebrandet ist und ich nicht sehe, dass sich dadurch der Umsatz steigern würde. So, und daraufhin kam ja auch, eine Diskussion ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen wie mich versuchen, vom Besseren zu bekehren. Ja, und probier es doch erstmal und was da alles dann für Argumente kommen. Und das fand ich auch wieder ganz interessant. Auf der einen Seite natürlich immer wie so ein Abzeichen, dass es solche Firmen dann auch bereit sind, einen zu unterstützen, das ist schön, das ehrt einen ein Stück weit, wenn die von sich aus auf einen zukommen. Auf der anderen Seite auch dann wieder diese Stabilität im Leben zu haben und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Und nein hängt dann eben nicht verbunden mit einer Zahl zusammen, sondern dass ich das nicht mache, Punkt aus, Ende. Warum, das und das, das sind meine Beweggründe. Und das war jetzt wieder so ein Punkt, den ich so interessant fand. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu weit wieder vom eigentlichen Tourtagebuch abgerückt sind, aber ich wollte euch das definitiv mitteilen mit diesen Unterwasserposen, weil mir das selber so auffällig vorkam. Diese Diskussion dann immer wieder dahinter, dass mich das auch immer wieder ein Stück weit verwundert, weil mir dann irgendwie Leute dann immer wieder schreiben, ja, wir haben es so oft probiert. Bitte schreibt mir nicht so oft, schreibt mir, ich habe das die letzten 10 Jahre 300 Mal gemacht, so und so oft, so und so viel Fische halt gefangen, dann ergibt sich ein Bild. Und macht das auch für euch. Ihr werdet teilweise erschrocken sein, wenn ihr das wirklich mal schwarz auf weiß habt, wie oft euch euer Gehirn so ein kleinen, ja, ich will nicht sagen, Denkfehler verpasst, sondern ihr speichert euch das ab, was gegangen ist. Und da gibt's natürlich dann auch der Fisch der 230-Kategorie, 250, was weiß ich, irgendein besonderer Moment, wo ihr dann wisst, der kam auf eine schwarze U-Pose und der Gründer erzählt dann nur Bullshit, weil da hat man auch eine Weise draußen. Aber bitte, für euch selber, aber auch für mich als Grundlage, auf dem wir uns alle weiterentwickeln. Darauf kommt es ja an. Es gibt ja Gewässer, die können anders ticken. Und da kann ich wieder von euren Erfahrungen lernen. Also von daher, das würde mich interessieren, wenn ihr mir schreiben würdet, ich war die letzten 8 Jahre unterwegs, habe das viel probiert, das, so und so oft, so und so viel Fisch, auffällig, kam nur auf die und die Montage und so weiter und so fort. Das wäre für die ganze Community wirklich ein Meilenstein nach vorne. Also wenn wir das schaffen würden, nicht nur eine Diskussion in Gang zu treten wegen irgendwelchen Farben, wer an was glaubt und wer nicht, und das ist alles nur Marketingstrategie. Bitte Jungs, ihr wisst, was ich jetzt von euch will. Schreibt euch das auf und schreibt es dann wirklich in öffentlichen Kommentaren, damit wir alle von euch lernen können. Jeder, der sich da angesprochen fühlt, kann sich das gerne dann, kann da meine Plattform nutzen. Und das bringt uns jeden Einzelnen weiter. Weil es gibt Gewässer, die unterschiedlich sind. Und auch da zum Beispiel mal ein ganz weiter Exkurs in die Anfangszeit Frankreich. Und die Anfangszeit Frankreich, wirklich mit Guiding damals, war ja so, dass die meisten Erfahrungen aus Italien stammten. Und das ganz Krasse daran war, ich weiß zum Beispiel, dass dort diese reine Topwater-Montage in so Hecken drinne deutlich schlechter fängt wie eben am Po. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, weil dann kam sehr oft das Argument auf, ja, wegen dem Meereschen und so. Das kann ich aber dahingehend nicht zählen lassen, denn ich war in Gebieten, wo es Meereschen gibt. Und das war halt so eine wirkliche Lernkurve und das ist immer das, was ich meine. Es tickt halt jedes Gewässer, warum auch immer, ein Stück weit anders. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viel, viele Gewässer gibt, wo das eben gar nicht so extrem auffällt mit dem Thema Farben. Aber auch dann, bitte thematisiert das wirklich anhand von Fakten, von Zahlen und wirklich von den jeweiligen Gewässern. Das ist wirklich wichtig, damit wir uns alle da ein Stück weit hin besser entwickeln. Um das Tourtagebuch weiterzuführen, springen wir mal extrem weit auf den 25.04. Und da standen zum Schluss 53 Fische dann im Fangbuch. So, super geil, alles toll. Und ja, da will ich euch gleich mal die Topfische in dieser Zeit mit auf den Weg geben. 254, 245, 242, 242, 240, 235, 235, 230. Das waren die Topfische. So, super toll, ich bin der Größte, bucht euer Coaching jetzt bei bla 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 hin und her. Was dabei wichtig ist, wirklich wichtig, und das hat mir selber wieder so krass einen Spiegel vorgehalten. Einmal, dass ich es gewusst hatte, ich habe wirklich Leuten gesagt, es passiert bis Mittwoch das und das und 100 Euro lege ich auf den Tisch am Sonntag, dass das bis Mittwoch passieren wird. Und es ist passiert. Und das Schlimme an diesen Fischgrößen ist, dass außer der 254er alle Fische auf zwei verschiedene Spots kamen. Da kamen noch andere Fische. Das will ich, also es kam auch noch 218, 210 und so. Also es kam wirklich gute Fische da. Aber ganz wichtig und jetzt nochmal auch wirklich die Ohren gespitzt, denn mir ist das wichtig, mit euch transparent zu teilen. Wenn ich komplett alleine geangelt hätte, hätte ich über die kompletten 4 Wochen 18 Fische gehabt. Das ist der ganze O-Ton. So, und ihr seht wieder, wie schnell aus einer Heldengeschichte auf einmal ein ganz anderes Bild wird. Denn diese 18 Fische waren in der Zeit, wo ich draußen war, sogar hart erkämpft. Das war nicht so, dass die dann wie selbstverständlich da kamen und das, obwohl ich 100 Euro auf den Tisch gelegt habe. Und jetzt werden sich viele immer wieder fragen, wie kann das dann zusammenhängen? Das allererste hängt damit zusammen, dass ich, wenn ich merke, es läuft einfach nicht, ich Teams trenne. Das ist schon mal das Erste, dass ich fast jede Nacht 2 Plätze fische. Und dann das Zweite, was mich wirklich so erschrocken hat mit diesen 2 Spots, war, dass alles andere außer diese 2 Spots fast gar nichts mehr bringen. Und das ist das, was sich so krass verändert hat. Und der Martin zum Beispiel hat mir ganz aktuell noch geschrieben über Instagram, auch aufgrund des letzten Podcasts, ob ich nicht einmal darauf eingehen würde, zu dieser Entwicklungszeit generell vom Wallerangeln, was sich so krass verändert hat, was hat sich bei mir verändert, bei der Fischerei und so. Und ich habe dazu mal einen separaten Podcast gemacht, aber was ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte als Erfahrung Und die habe ich gerade am Mittellauf gemacht. Zum Beispiel am Oberlauf, wo ich unterwegs war, da war ich auch einige Monate. Ist leider schon wieder 2-3 Jahre her, aber da habe ich viel Zeit verbracht. Da gibt's das noch, dass das so ist, das Angeln, wie im Mittellauf vor 10 Jahren. Und was heißt das? Da heißt es, dass ich einen Spot gemacht habe, zum Beispiel eine Sandbank, habe da meine Ruten gesetzt und habe da einen Fisch gefangen. So. Und selbst wenn ich relativ schlecht geangelt habe, normal geangelt, ich will nicht sagen schlecht, ich sage mal normal, also das heißt nicht über 5000 Mal umgelenkt, abgesenkt, wirklich alles optimiert, dünne Vorfächer, kleine Haken, die U-Posen und so weiter und so fort, sondern wirklich ganz normal wie ein Gast. Der kommt da an, dem ist vollkommen wurscht, ob da jetzt 3 Wochen am Stück welche auf der Sandbank waren, da brennt das Feuer noch, hockt mich da hin, da kann ich schön sitzen. Dann baller ich da 3 Ruten raus, quer zur Strömung. So, hab in der Werbung gesehen, dass irgendwelche Teufel das auch gut fangen, macht die drauf, mit riesen Einzelhaken, fangen Köderfisch, legt den raus und fangen damit einen Fisch. Und das gibt's in dieser Form am Mittellauf fast gar nicht mehr. Und das finde ich so krass, das finde ich wirklich so interessant, deswegen, ich habe das wieder wirklich viel probiert, einmal auf Sicherheit zu angeln, aber dann eben wirklich, diese Ansage zu machen, wir fangen da jetzt jeder einen 100 Kilo Fisch und dann sind wir da weg. So. Und es ist mittlerweile leichter für mich gewesen, einen Fisch, also einen großen Fisch auf Ansage zu fangen, wie das Ding ins Laufen zu bekommen. Und das ist eigentlich das, was sich so krass gedreht hat. Denn ich habe natürlich schon immer gewusst, dass es halt so viele Bereiche gibt, wo man zu gewissen Jahreszeiten große Fische fängt. Das ist schon mal das Erste, weil ich dann gewusst habe, die sammeln sich dort und so weiter. Das Problem daran war aber für mich immer, dass es sehr häufig auch Strukturen waren, wo man wenig Bisse bekommen hat. Das konnte ich dann mit einem immer machen. War aber da immer cool für mich, weil wenn es gegangen ist, hatte der einen großen Fisch. So, und die anderen, die auf Sicherheit gesessen haben, zum Beispiel, ich will euch das kurz näher sagen, ich habe 3 Gäste, sitz mit allen auf der Sandbank, fange in der ersten Nacht 2 Fisch, dann sage ich, okay, wir bleiben sitzen, einen nehme ich mit, dann bleiben 2 auf der Sandbank, da setze ich da noch 4 Ruten und nehme 3 Ruten mit aufs Boot und setze mich zum Beispiel in ein überliegendes Naturufer oder eine steile Steinpackung, setze da 3 Ruten und fange dann dort eben nur einen Fisch und die Sandbank wieder 2-3 Aktionen, wie auch immer. Denn erstens mal werdet ihr es nie schaffen, 6 Ruten zum Laufen zu kriegen. Das ist schon mal das Erste. Irgendwann werdet ihr merken, es lohnt sich maximal 4 Ruten pro Platz. Erstmal egal, wie groß oder wie klein der ist. Die 4 Ruten fangen euch die Fische, wenn es nicht sogar nur 3 sind. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gab dann halt immer diese Bereiche, wo ich dann wusste, wenn ich das mache mit ein, da reichen mir 3, maximal 4 Ruten und ich kann dann dort gezielt auf Ansage einen großen Fisch fangen. Und das gibt's heute mehr denn je. Aber das Problem ist, dass diese anderen Spots eben nicht mehr Fische generieren. Und das ist wieder so ganz krass gewesen. Und deswegen ist das hier in dem Tourtagebuch mit drin, weil ich das gerne mit euch teilen möchte. Klassiker, ich habe eine Sandbank befischt, 6 Ruten gesetzt, krieg 5 Aktionen. Eine Rute habe ich dann früh so hochgeholt, wie sie ausgelegt hat, eine grüne U-Pose in 7 Gramm. An dem Tag wusste ich, das geht nicht. Auch wieder so ein kleiner Hintergedanke. Warum? Weil die genau in der Mitte von den anderen Ruten lag. Also das heißt, da waren davor 2 Ruten, aber danach kamen auch nochmal 2 Ruten. So. Und dann weiß ich eben, das lag an der U-Pose und nicht an dem Spot oder sonst irgendwas. Warum? Weil das eine große, flache Sandbank war, wo die Fische über Strecke ziehen. Ich sage dazu immer Autobahn, nicht an irgendwelchen Kanten entlang, sondern schieben die Eschen über die Sandbank. Und da ist dann egal, ob der Köder auf 1,80 Meter liegt oder auf 2,10 Meter. Fakt ist auf jeden Fall, in dieser Nacht hat man 6 Ruten gesetzt, 5 Aktionen, 4 Fische gefangen. Super geil, bleiben sitzen, Petri. Sitzen geblieben, alle Ruten neu gesetzt, habe nur die grüne U-Pose dann weggenommen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, das lag da dran. Und was ist passiert? Gar nichts. Null. Ich habe alle Köder einen Tag später dann so hochgeholt, wie ich sie ausgelegt habe. Und das gab es früher nicht. Das gab es nicht. Ich habe dann ganz genau gewusst, das ist Sicherheit, das ist Big Fish. Das ist Sicherheit, das ist Big Fish und so weiter. Immer an die Situation angepasst, an die Gegebenheiten. Und das gibt es nicht mehr. Und wie gesagt, diese 18 Fische, da hatte ich zwar die meisten großen davon im Boot, über 100 Kilo. Davon kamen auch 2 beim aktiven Angeln. Das ist aber wirklich dem geschuldet, dass ich solche Strukturen anders abfische. Und das ist auch so ein Punkt. Ich bin da bei YouTube Live ein bisschen drauf eingegangen und das hat auch wieder so eine Welle ist immer übertrieben, weil wir ja so eine Mini-Bubble sind in der eigentlichen Angelszene. Aber zum Beispiel, es gibt halt Strukturen, wo sie diese Fische sammeln. So, und das sind Klassiker wie Brücken und so weiter. Und ich mache das dann halt so, ich ziehe da abends um 8 meine Ruten hin, 2, 3 Stück und tu die frühs weg und setze mich wieder irgendwo anders hin. Ich würde da nie auf die Idee kommen, tagsüber durchzuangeln. So. Und das ist so meine Achillesferse, wo ich mich dann wirklich immer wieder ertappe selber, dass dieses Großfischangeln, was auf der einen Seite so wichtig ist, um überhaupt wahrgenommen zu werden von der breiten Masse, eigentlich das Dümmste ist, was einem passieren kann. Und das hängt damit zusammen, dass, wenn ich euch das jetzt immer so sage, mit diesen 2 Spots wird es immer Leute geben, die dann denken, ja, dann mache ich das nächstes Jahr auch. So, und dann kann ich euch jetzt schon sagen, es gibt kein einfaches Angeln wie das. Kein einfaches Angeln. Und das Problem ist dann halt, dass die Teams, die das dann machen, und je nachdem, wie die das dann auch noch verkaufen, und wie gesagt, ich habe es ja selber gemacht, ich will das nicht, ich will mich da nicht als Unschuldslamm hinstellen oder so, ich habe das viele Jahre immer außen vor gelassen, wurde da immer schön, wurde es mir aufs Butterbrot geschmiert, wie blöd ich bin, du brauchst kein Guiding, wir fangen dich selber, die Großen und so weiter. Und das ist die letzten Jahre wirklich abhanden gekommen, dass jemand, der gut angelt, sich konstant seinen großen Fisch erarbeitet beim stationären Fischen. Und es nur noch Bereiche gibt, wo die, ja, erstens mal sich konzentrieren, das ist schon mal das Erste. Auch ganz interessant, der 242, den haben wir 2-mal gefangen, also einmal aktiv, einmal angebunden. Ist derselbe Fisch gewesen, 100%, am selben Spot. Und hätte ich diese Spots nicht beangelt, hätte ich außer den 254 nicht einen von dieser Kategorie gehabt über 230. Auch das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wirklich wieder so, so krass. Und das ist immer wieder das, was ich meine. Es ist nichts einfacher, wie so einen Spot erstmal zu finden. Jeder, der Augen im Kopf hat, findet eine Brücke, der findet ein Naturufer. Und es ist nichts einfacher, wie dieses dann zu befischen. So, ich fahre da hin, setze meine Ausleger, bind die da an und habe dann da meinen Köder. Ich muss ein bisschen auf die Strömung aufpassen, ja, aber ich sage euch gleich vorneweg, es ist viel, viel schwieriger in der Steinpackung ordentlich die Ruten zu präsentieren mit der Unterwasserpose oder auf einer Sandbank direkt zu umgehen, wie das Angeln in solchen Strukturen. Und das ist meine Achillesferse, wo ich mich selber immer wieder ertappe, dass es auf der einen Seite so wichtig ist, diese großen Fische zu haben. Auf der anderen Seite das Dümmste, was aber auch einem passieren kann, weil es das einfachste Angeln eigentlich ist. Und das ist mir selber zu bieder. Und ja, umso älter ich werde, umso schlimmer wird das ausgeprägt. Und natürlich immer wieder, mein Problem ist ja, ich kommuniziere das mit euch. Ich mache mich ja auch dadurch angreifbar. Ich prange Leute an, die dann 24 Stunden das durchangeln mit 6 Ruten. Gibt's mehr wie ein Team, für die das selbstverständlich ist. Es gibt jetzt schon Campbetreiber, die verbieten das ihren Gästen. Gibt's auch. Und in dem Moment, wo das ausgesprochen wird, frage ich mich dann, welche Fraktion bin ich? Weil wenn ich das ausspreche und sage, in meinen Augen müsste verboten werden, Klammer auf, es ist schon verboten, in dem Moment kann ich es ja auch nicht mehr machen. So, und dann kann ich meine 100 Euro eben nicht mehr auf den Tisch legen und weiß eben dann nicht mehr, wo ich dann noch so einen Fisch herbekomme. Und das ist so ein bisschen dieses Problem, was ich halt sehe. Ja, es wurden auch zum Beispiel auf dem Spot, wo ich hin wollte, auch eine interessante Story. Den habe ich mir freigehalten, vom Freitag quasi auf Samstag in der letzten Tourwoche. Und habe den gesehen, den Spot, sah richtig cool aus. Und habe aber gesagt, ich lasse das frei. Warum? Relativ schnell zu erklären. Ich konnte da cool sitzen, also eine Sandbank. Konnte da viel machen und wollte in meiner Nacht, wo ich alleine fisch, lieber was ausprobieren, ob es nicht sinnvoll ist in so Strukturen, zum Beispiel habe ich dann so ein Naturufer befischt und so weiter, vom Boot aus. Und dann setze ich mich eben nicht auf eine Sandbank, sondern halte das dann auch frei und gehe dann mit Leuten dahin. Und so war mein ganzer Plan. Dann bin ich am Samstag früh relativ zeitenlos mit meinen Leuten. So, und dann war dieser Platz besetzt. ist selten in der Form, weil ich extra schon Mittag auf den Spot sein wollte oder war dann schon dort. Und es ist halt selten, dass da schon ein Leihboot von einem anderen Camp da stand. Aber das ist halt das, was ich auch in diesen anderen Podcasts schon gesagt habe. In dem Moment, wo ich das alles mit euch teile, wird halt die Luft für mich selber immer dünner. Und egal, ob das jetzt die Leute bewusst machen oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber eben in dem Moment, wo das halt viele wissen und viele dann auch umsetzen wollen, umso weniger Spots bleiben für den Einzelnen übrig. Klammer auf, wenn ihr eben solche Spots im April nicht konstant befischt habt, wie so markante Strukturen, Buhnen, Brücken, Naturufer, irgendwo, wo sie die Fisch gesammelt haben, habt ihr es extrem schwer gehabt, überhaupt einen Fisch über 2 Meter zu fangen. Und die Leute, die das dann aber intensiv gemacht haben, die haben sich vor Lachen nicht mehr in Schlaf gekriegt. Und das ist halt das, was sich die Jahre geändert hat. Und hier war das so, ich wollte auf diese Sandbank, ging dann aber nicht. Wie gesagt, da war ein Team dort und so weiter. Die haben mich dann aber angeschrieben über Instagram und so. Und dann haben die mir geschrieben, die haben da 2 Fische, ein 2 Plus und ein 2,50. Und das ist extrem selten. Extrem. Und spiegelt aber wieder meine Erfahrung wieder, was ich gerade mit euch geteilt habe, dass das eigentlich solche Plätze immer für mich waren auf Sicherheit. Auf Sicherheit, dass da irgendwas passiert. 1,30 Meter, 1,50 Meter, 1,70 Meter, normale Fische, die wichtig sind, unser täglich Brot. Und die kommen da nicht. Die kamen da nicht, die haben dann lang dort gesessen, die Jungs. Und wie gesagt, hatten diese 2 tollen Fische, unter anderem diesen Megafisch. Und das ist eher die Ausnahme, wie als wenn du auf so einem Platz 5 Fische fängst bis 1,70 Meter. Und das sind alles so Sachen, das hat sich gedreht, definitiv. Wohin da die Reise geht, auch das kann ich euch natürlich nicht sagen. Die Glaskugel habe ich da nicht dabei. Aber eben immer wieder möchte ich nochmal ganz kurz das mit euch teilen, dass diese Spots mit diesen großen Fischen, richtet nicht immer eure Augen da drauf, sondern richtet die da drauf, was kann ich wirklich in so einer Phase lernen. Und das ist immer wieder so ein Punkt, auch das, was ich schon mehr wie einmal thematisiert habe, dass es nicht mehr ums Lernen geht, es geht nur noch um große Fische, was mir wieder in diesen letzten 4 Wochen so aufgefallen ist. Dass ich es nicht schaffe, das Ding ins Laufen zu bekommen und schaffe es viel einfacher, jeden fast einen 100 Kilo Fisch zu präsentieren. Hab mich selber erschrocken. Ich habe es bewusst gemacht, auch das will ich nochmal mit euch teilen. Aber eben 2 Spots haben diese ganzen Fische gebracht, 7 Stück dann an der Zahl, also es waren mehr Fische. Aber auch was wichtig ist bei diesen 2 Spots, das waren dann insgesamt von diesen, also ich war dann 41 Tage wirklich konstant draußen, nicht ganz, war 39, 2 Tage Pause da dabei, dass das insgesamt nur in Anführungszeichen 11 Tage waren, beziehungsweise 11 Nächte. Ich habe da nicht einen Tag geangelt. Also das heißt, die kürzeste Angelzeit habe ich insgesamt auf diesen 2 Spots verbracht und trotzdem kamen 7 von 8 großen Fischen auf diesen Spot. Und das will ich gerne mit euch teilen und das möchte ich euch auch mitgeben. Weil mich das selber, wie gesagt, wieder diese innere Zerrissenheit, auf der einen Seite teilt man das mit der Community, teilt man es nicht. Ich finde, es gehört in so ein Tourtagebuch mit rein, weil ich diese Entwicklung eben sehe, dass ich früher auch solche Plätze kannte, mehr wie ein. Aber dass es für mich als Guide immer schwerer wird, eigentlich jeden erstmal am Fisch zu bringen. Das ist das eine, was mir wirklich schwer gefallen ist. Wir haben mit Ach und Krach unsere Fische dann zusammengekriegt, gerade dann in diesem Punkt, wo ich die Teams dann immer geteilt habe, war das wirklich cool, dass ich das dann geschafft habe, dass jeder seinen Fisch da erstmal fängt. Das war mir ja da relativ wichtig. Aber dass ich eben merke, dass das so schwierig ist, wie da auf der Sandbank, was ich euch erzählt hatte, dass ich da 6 Ruten setze, kriege 5 Aktionen, bleib da sitzen und dann passiert gar nichts mehr. Und das ist wirklich so auffällig in den letzten Jahren, dass das am Mittellauf irgendwie sich sogar beschleunigt hat. Und am Oberlauf, die letzten Touren, die ich da gemacht hatte, da konnte ich dieses Verhalten noch nicht feststellen. Das will ich definitiv hier mit euch auf den Weg geben. Also das sind alles so Sachen, die mir selber wichtig waren, in so ein Tourtagebuch mit reinzubringen. Es waren sicherlich viele andere Sachen noch mit dabei, mein leichter Wasseranstieg und so weiter. Aber mir war wichtig, erstens mal das mit euch zu teilen, mit diesen Unterwasserposen. Das ganze Thema Köder und so weiter, das können wir auch dann nochmal separat besprechen. Weil jetzt zum Beispiel in dem Moment, wo ihr den Podcast hört, fange ich wieder an, in Italien nochmal 3 Wochen zu fischen. Ende Mai, Anfang Juni. Und da habe ich mir bewusst wieder auf die Fahne geschrieben, das intensiver zu probieren, gerade mit Katzenwelsen, weil es mich selber immer interessiert, aber ich auch ein Stück weit immer schon, leider muss ich fast schon wieder dazu sagen, ja, die Ergebnisse vorher schon kenne, aber ich will es mir selber beweisen, deswegen versuche ich das. Und auf der anderen Seite werde ich das dann auch versuchen, eben weil ich ja diese Spots kenne, auf Spots zu präsentieren mit einem Köder, wo ich normal nicht dieses Vertrauen habe. Und dann kann ich wirklich sagen, liegt es am Köder oder liegt es dann wirklich nur am Spot. Das sind alles so Sachen, was ich definitiv jetzt im Mai, Anfang Juni nochmal mit euch durchgehen werde in einem anderen Podcast-Format. Aber ansonsten denke ich, ich habe erstmal viele Sachen auch zu diesem ganzen Thema Coaching nochmal für mich gerade gerückt und für all diejenigen, die das interessiert. Die Website ist online, ballercoaching.de, da könnt ihr euch gerne eintragen. Wie gesagt, das sind alles so ja digitale Fragebögen. Klickt euch da einfach mal durch für all die, das interessiert und meldet euch dann bei mir und meinem Team. Das ist alles unverbindlich und kostenlos. Und erst wenn es dann konkret wird, dann machen wir zusammen einen Plan, wie wir zusammenarbeiten können. Das ist schon mal das Ganze. Und da geht's immer wieder nicht darum, diesen einen Fisch zu fangen, sondern dieses Wissen mit euch dann so zu teilen, damit ihr das dauerhaft überall ansetzen könnt und gerade an euren Hausgewässern eben euch Zeit sparen könnt und da effektiver an dem Fisch kommt. Ja, ansonsten hoffe ich und denke ich, es war soweit alles mit drin, was für euch relevant ist und was wichtig ist. Fragen, Anregungen, Kritik, immer der direkteste Weg über Instagram, schreibt mich da am besten an, immer wieder, das freut mich und wie gesagt, jeder bekommt da seine Antwort und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Ballerflüsterer Podcast wieder, euch alles Gute und natürlich Petri Heil am Wasser, euer Benni, ciao.